Erfurter Stadtgespräch Podcast.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Ich trage die Verantwortung für die Auswahl der Beiträge und der Musiktitel. Heute möchte ich mich im Stadtgespräch wieder einmal den Kulturlandschaften in Thüringen widmen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitnehmen auf eine Reise von Peking nach Bilzingsleben. Unweit der Gemeinde Bilzingsleben schlummert in der leicht hügeligen Ebene zu Füßen von Hainleite und Kyffhäuser auf einem Fußballfeld großem Terrain eine anthropologische Sensation. Ein frühmenschlicher Lagerplatz aus prähistorischer Zeit. Vor etwa 400.000 Jahren lebte, jagte und arbeitete hier der Homo erectus bilzingslebensis. Die Bewohner gliederten den Platz in verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche, vielleicht besaßen sie sogar eine Art Kultstätte. Diese frühen Menschen lebten hauptsächlich von der Großwildjagd. Neben einer zahlreichen Palette von Werkzeugen, Jagdwaffen und Knochenabfällen hinterließen sie Knochen mit Ritzmustern. Die Bewohner der Siedlung besaßen die kulturellen und geistigen Voraussetzungen, sich an wechselnde Klimabedingungen anzupassen. Auf der Stätte lagerten sich später mächtige Travertinschichten ab, die den Ort hervorragend konservierten. Warum hat sich der Homo erectus aufgemacht, um in Bilzingsleben zu landen? Wo kam er her? Was hat er mitgebracht? Was hat er vorgefunden? Hat er möglicherweise noch andere, bisher unbekannte Orte hier in Thüringen besiedelt? Was kennzeichnet seine Entwicklung hier in Bilzingsleben? Was hat er hinterlassen? Und welche Rätsel gibt er der Forschung heute noch auf? Diese Fragen beantwortet mir dann Enrico Brühl, Leiter der Grabungsstelle Steinrinne Bilzingsleben, den ich vor Ort besucht habe. Das Gespräch habe ich dem Archiv des Stadtgespräches entnommen. Es liegt also schon eine Weile zurück.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Für das Stadtgespräch habe ich mich schon mehrfach in die Steinrinne Bilzingsleben begeben. Zunächst einmal, um Forschungsarbeiten zu analysieren, zum anderen aber auch, um selbst an Ausgrabungen teilzunehmen. Vor wenigen Tagen war ich wieder an der Steinrinne in Bilzingsleben und habe mit Dr. Enrico Brühl ein Gespräch geführt. Er leitet diese Grabungsstelle und er hat berichtet, dass es neue Fundsachen gegeben hat. So sind römische Münzen gefunden worden, ein Silbergroschen von 1777 und der Gewehrlauf eines Dreisegewehrs, das er aus Nordhausen bekommen hat. Im nächsten Beitrag erläutert Dr. Brühl, wie die Wanderbewegung des Homo erectus zu erklären ist.
Für das Stadtgespräch habe ich mich im November nach Bilzingsleben begeben, an die Ausgrabungsstätte Steinrinne, und dort mit dem Ausgrabungsleiter das folgende Gespräch geführt.
Jetzt stehen wir hier in Bilzingsleben an einem für uns historischen Ort, weil hier vor rund 400.000 Jahren der Homo erectus eingewandert war. Was hat ihn bewogen, hierher zu kommen?
Gut, die ganz konkreten Anlässe, die dazu geführt haben, dass der Urmensch hier vor 400.000 Jahren im Thüringer Becken auftaucht, die stehen natürlich letzten Endes in den Sternen. Aber Bilzingsleben ist insoweit sehr, sehr interessant, als dass wir hier kulturell und auch anthropologisch eine Verbindung ziehen können, durch den ganzen osteuropäisch-asiatischen Raum bis nach Nordchina. Wir haben hier mit in Bilzingsleben eine Menschenform vor uns, die uns eigentlich aus dem südostasiatischen Raum, aus dem Raum um Peking bekannt ist. Dieser berühmte Peking-Mensch, der findet vor 400.000 Jahren seinen Weg hier nach Bilzingsleben. Und das hat sicherlich mit bestimmten ökonomischen Hintergründen zu tun, die wiederum in der Ökologie verankert sind. Denn ja, auch wenn es im ersten Moment nicht so erscheint, es gibt einen direkten Weg von Bilzingsleben nach Peking. Und zwar gibt es diesen sogenannten europäisch-asiatischen Steppengürtel. Das ist ein ja ökologisches Band, das durch ganz Asien streicht, Osteuropa durchfährt und sein Ende eigentlich, so der Mensch die Landschaft nicht völlig überprägt hat, hier im Thüringer Becken findet. Das ist so der westlichste Ausläufer und momentan spricht vieles dafür, dass der Urmensch, der vor ungefähr 900.000 Jahren aus dem indonesischen Raum entlang der ostasiatischen Küste in der Region um Peking ankommt, dort eine Kultur, eine Lebensweise entwickelt, mit der er sich in diesem Wärmesteppengebiet einfach wunderbar leben lässt. Und entsprechend breitet er sich dann auch mit Bevölkerungszunahme und natürlich auch der Zeit, die er hat, aus. Und ja, so erreicht er dann vor spätestens gut 400.000 Jahren hier das Thüringer Becken.
Herr Brühe, jetzt wird immer vom Homo erectus gesprochen. Und die Frage drängt sich natürlich auf, ich weiß nicht, ob die Forschungsergebnisse das hergeben, in welcher Beziehung stehen denn die Homo erectinen, dass sie vielleicht verantwortlich sind für die Wanderung oder dass sie die Wanderung ausgelöst haben?
Homo erectus ist aus unserer Vorfahrenreihe nicht herauszudenken. Also wir letzten Endes gehen wir alle auf erectoide Gruppen innerhalb der menschlichen Evolutionsgeschichte zurück. Und momentan spricht eben wirklich vieles dafür, dass vor ungefähr 1,7 Millionen Jahren eine Gruppe Homo erectus Afrika verlässt, diesen großen Schritt, den letzten großen Schritt eigentlich der Menschwerdung macht, nämlich den Schritt aus dem uns biologisch angestammten Biotop in Ostafrika, heraus und sich dann in ja Südasien verbreitet. So, die kommen nach Aussage der jetzigen Funde so vor 1,2 Millionen Jahren in Indonesien an. Dort ist Schluss mit dieser äquatornahen Verbreitung, da ist dann nur noch Wasser und vieles spricht dafür, dass sich der Mensch dann entlang der ostasiatischen Küste ausbreitet, so vor 900.000 Jahren rund um Peking erscheint und da haben wir dann wieder den Anschlusspunkt, dass er dort in dieses Biotop eintritt, das sich letzten Endes dann bis hierher zurückverfolgen lässt.
Was trifft denn der Mensch, der Homo erectus hier in Bilzingsleben an oder hier in Thüringen, was ihm gefällt oder was ihm veranlasst, hier zu siedeln und hier zu bleiben?
Er stößt vor 400.000 Jahren hier auf eine Landschaft, wie er sie eben im Prinzip auch aus den innerasiatischen Räumen kennt. Eine Wärmesteppenlandschaft mit großen offenen Landschaften, riesigen Grasflächen, die von gigantisch großen Großsäugern durchzogen werden. Und Bilzingsleben hat ja gezeigt, dass Homo erectus zumindest hier für Bilzingsleben nachweislich ein hochspezialisierter Großwildjäger war. Wir haben hier in den Knochen, die wir hier in über 45 Jahren Grabungstätigkeit ausgegraben haben, die Überreste von 70 Elefanten und 200 Nashörnern, die wohl ganz oben auf der Speisekarte des Homo erectus standen. Also er findet hier für seine kulturellen Ansprüche und für die von ihm entwickelte Kultur und Lebensweise ideale Landschaftsbedingungen. Wir hatten eine Trockensteppe, in der eben gerade die Tiere, die er gern isst, die er zu jagen versteht, vorkommen. Wir haben hier zahlreiche Quellen, die für gutes Wasser sorgen. Und ja, so ist das einfach eine Umwelt, in der er es durchaus gewöhnt ist zu leben. Und deshalb bleibt er eben auch da.
Hochspezialisiert heißt, er muss Techniken oder Strategien entwickelt haben, wie er Großwild zur Strecke bringt, zerlegt und dann auch verarbeitet.
Anders ist das nicht zu erklären, richtig. Also wir haben eben diese ganz klaren Hinweise auf Spezialisierung auf diese Großsäugerklassen. Wir haben ganz klare Hinweise, dass wir es eben auch mit einer aktiven Jagd zu tun haben und nicht wie bis vor anderthalb, zwei Jahrzehnten auch immer noch angenommen wurde, dass wir vielleicht mit dem Urmenschen einen Aasfresser vor uns haben. Das belegen oder das widerlegen die Funde von Bilzingsleben ganz klar. Also wir haben hier wirklich einen Jäger vor vor uns, der sagt, das ist mein Biotop. Ich spezialisiere mich auf diese großen Grasfresser, die durch die weiten Steppengebiete ziehen. Und entsprechend, ja, lässt er sich's hier gut gehen. Südlich von uns die großen offenen Landschaften, so die weite platte Ebene zwischen dem heutigen Sommerdau und Erfurt, perfekte Steppenlandschaften.
Das heißt, er hat es also auch gar nicht nötig, Aas zu essen oder wie später die Neandertaler, die sich, ich weiß nicht, irgendeiner hat mal gesagt, der Neandertaler ist der Tim Melzer der Steinzeit, weil er aus allem, was er gefunden hat, was zu essen gemacht hat. Das hatte der Homo erectus hier im Bildungsleben quasi nicht nötig. Er konnte sich also im Prinzip aussuchen, was er zu sich genommen hat.
Das ist generell richtig. Also dieses Bild, das auch vor einigen Jahren noch existierte, selbst wenn man jetzt nicht von Aasfresserei ausging, dass man beim Urmenschen ein ewig vom Hunger gehetztes Wesen vor sich hat, das von der kleinen Eidechse, die ihm über den Weg rennt, bis zum Hirschreh oder eben auch Elefanten alles bejagen musste, um über die Runden zu kommen, das scheint so nicht zu stimmen. Wir haben einen Jäger vor uns, der ganz klar weiß, was hole ich mir wo aus der Landschaft und wie bestreite ich damit meinen Lebensunterhalt.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Das Stadtgespräch im Bürgerradio.
Heute mit Informationen aus der Steinrinne Bilzingsleben, wo der Homo erectus bilzingslebensis vor 400.000 Jahren gejagt, gelebt und gearbeitet hat. Und ich spreche mit Enrico Brühl, dem wissenschaftlichen Leiter dieser Ausgrabungsstätte. Hat man bei den Funden jetzt irgendwelche Formen gefunden, die darauf schließen lassen, dass er sich auch mit kultischen Handlungen umgeben hat oder fast religiösen Sachen?
Es gibt das Wort Kult und das Wort Ritus, das ist vielleicht schon ein bisschen hoch aufgehängt, aber es gibt im Befund von Bilzingsleben mehrere Hinweise auf, wir nennen es in der Archäologie non-utilitäres Verhalten, also Verhalten, das nicht direkt mit Nahrungsbeschaffung zu tun hat, nicht direkt mit Werkzeugherstellung. Einer der spektakulärsten Funde oder eigentlich fünf Funde im Fundmaterial von Bilzingsleben sind zum Beispiel fünf Knochen, von denen wir mittlerweile mit Sicherheit sagen können, dass auf diesen Knochen absichtlich Muster eingeritzt wurden. Das heißt, wir haben menschliche Gedanken vor uns, die in Form eines Bildes auf einem Knochen überliefert wurden. Und diese Bilder, auch wenn wir die, da sie abstrakter Natur sind oder geometrischer Natur zum Teil, nicht für uns lesbar sind. Also wir können den konkreten Gedanken dahinter nicht nachvollziehen, aber es ist ganz klar, das hat nichts mit dem gehetzten Alltag eines, ich muss den ganzen Tag arbeiten, um über die Runden zu kommen, habe für nichts anderes Zeitwesen zu tun.
Also er hatte schon Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen oder zumindest einige aus den Gruppen hatten Zeit, sich damit zu beschäftigen und auch wahrscheinlich die geistigen Voraussetzungen dazu.
Definitiv. Also es muss ein Hinterfragen des Lebens als Wesen auf dieser Welt beim frühen Menschen gegeben haben. Ähnlich ist das zum Beispiel mit den menschlichen Resten hier in Bilzingsleben. Wir haben ja den interessanten Umstand, dass wir die Überreste von vier Menschen hier gefunden haben, aber wir haben ausschließlich Schädelreste. Also wir haben nicht den kleinsten Überrest irgendeines Knochens des Körperskeletts und das heißt ganz klar als erstes mal, das ist nicht natürlich entstanden, da ist nicht ein Mensch tot umgefallen und vergangen, sondern der Mensch selbst muss seine Hände mit im Spiel haben und das zeigt sich verstärkt, je genauer wir uns diese Schädelreste mal betrachten. Da zeigt sich, mit Ausnahme eines Kieferfragments haben wir nicht nur Schädelreste, sondern wir haben nur Reste des Hirnschädels. Jetzt schauen wir uns die Hirnschädelreste genauer an. Da sagt Professor Emanuel Wilczek als einer der größten vergleichenden Paläoanthropologen der letzten Dekaden in Europa, dass diese Schädel absichtlich zertrümmert wurden. Jetzt zeigt aber die weitere Beschäftigung mit diesen Schädelresten, dass diese Zertrümmerung jetzt nicht etwa mit einem Mord oder gar mit den Krümeln einer Kannibalenmahlzeit zu tun hat, denn die Schädel wurden lange nach dem Tod dieser Wesen zertrümmert. Das heißt also, absichtlich wurden nur noch knöcherne Totenschädel vom Menschen zerschlagen. Und das ist bewusstes Handeln, aber eben auch wieder bewusstes Handeln, das nichts mit Werkzeugherstellung zu tun hat, nichts mit Nahrungsbeschaffung oder wie es in der Soziologie so schön heißt, mit der Bewältigung der animalischen Grundbedürfnisse des Menschen.
Herr Brühl, Sie haben jetzt schon gesagt, dass also der Mensch hier in Bilzings Leben auch einiges hinterlassen hat und auch, wie ich jetzt eben entnommen habe, auch einige Rätsel noch übrig gelassen hat für die Forschung.
Eins der Grundwahrheiten der Archäologie ist, eine beantwortete Frage zieht in der Regel 10, 20, 30 neue Fragen hinter sich her. Bilzingsleben ist ein wahnsinnig komplexer Fundstelle und Bilzingsleben eröffnet durch besondere Erhaltungsbedingungen hier vor Ort Einblicke in eine Zeit von vor 400.000 Jahren wie kaum eine andere Fundstelle, die wir im europäischen Kontext kennen. Und insoweit ist natürlich der Informationsgehalt sehr, sehr groß, gleichzeitig aber eben auch die Möglichkeit, dass sich ganz neue Fragestellungen eröffnen. Die ist riesig und letzten Endes neue Techniken in der Archäologie, aber auch neue Fragen, die vielleicht vor 10 oder 15 Jahren uns als Archäologen noch gar nicht beschäftigt haben, die von aus anderen Wissenschaften an uns herangetragen wurden, tauchen jedes Jahr auf. Und insoweit muss auch immer wieder die Fundstelle neu beleuchtet werden, das Fundmaterial unter neuen Aspekten neu begutachtet werden, neu durchsucht werden. Also das ist eigentlich ein unendlicher Prozess, wenn man die Funde erstmal geborgen hat.
Herr Brühl, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es in den Weiten Thüringens hier noch ähnliche Fundstellen gibt vom Homo erectus, die heute noch unter dicken Erdschichten vergraben liegen? Oder ist man sich da ziemlich sicher, dass sich das so auf 2, 3 oder 4 Zentren beschränkt?
Also sicher sein können wir uns nie, dass es keine Fundstellen gibt. Aber das Thüringer Becken und gerade auch die Randlagen haben in den letzten 400.000 Jahren durch die geologischen Einflüsse des Eiszeitalters wahnsinnige Veränderungen durchgemacht. Und ich hoffe, es gibt noch weitere Fundstellen. Ich hoffe, wir finden sie auch, aber sie werden sicherlich nicht so zahlreich sein, wie wir es gerne hätten. Denn wenn man sich vor Augen hält, wir stehen heute hier auf einem Hügel, der gut 27 Meter oberhalb des Wipperlaufes, dieses kleinen Flusses hier in 200 Meter Entfernung ist. Und vor 400.000 Jahren aber war dieser Punkt hier ein Punkt im Tal der Wipper. Also der Fluss hat sich seit dieser Zeit 27 Meter tiefer eingeschnitten und hat Unmengen an Material weggefördert, abgeschwemmt. Also die Landschaft hat sich sehr verändert. Und diese Hochflächen zum Beispiel, über die vor 400.000 Jahren der Urmensch ging, um die Elefanten und Nashörner zu bejagen, die können wir heute gar nicht begehen mehr, weil sie sind einfach weg. Die lagen 20 Meter über unserem heutigen Standort. Die sind verschwunden.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Von 1971 bis 2009 fanden in der Steinrinne bei Bilzingsleben aktive Grabungen statt. Die Forschungsstelle hatte ihren Sitz im alten Gußgebäude der Gemeinde Bilzingsleben. Nach dem Fund des Homo erectus bilzingslebensis begann Professor Dietrich Manja mit dem Aufbau eines interdisziplinären und internationalen Forschungsteams. An der Steinrinne wird immer weiter geforscht und die Zahl der Publikationen wächst. Dazu noch einmal Dr. Enrico Brühl.
Also die Forschungen gehen kontinuierlich weiter. Es gibt immer wieder neue Publikationen. Die Liste der Publikationen, die es über Bilzingsleben gibt, ist unglaublich lang. Also ich habe Publikationen, die sich ausschließlich mit Bilzingsleben beschäftigen aus den letzten Jahrzehnten und bin bei weit über 300 Titeln gelandet. Also die Forschungen gehen kontinuierlich weiter. Es gibt immer wieder neue Ergebnisse. Und die befruchten natürlich wieder die Fragestellungen von Kollegen an anderen Fundstellen. Und die Ergebnisse der Kollegen an anderen Fundstellen führen natürlich wieder auch zu Fragen, wo man sagen muss, das müssen wir jetzt im Bilzingsleben auch mal überprüfen zum Beispiel.
Herr Brühl, kann man jetzt zusammenfassend sagen, dass Thüringen hier im Bereich der Ur- und Frühgeschichte oder im Bereich des Homo erectus eine herausragende Rolle spielt im Vergleich zu anderen Ländern, wo es keine Fundstellen gibt?
Ja, generell ist klar, habe ich eine Fundstelle, ist das natürlich viel mehr, als hätte ich keine. Aber wir haben natürlich mit Bilzingsleben eine wirklich einzigartige Fundstelle in der Dichte an Informationen, die die liefern können. Und so wird ja Bilzingsleben auch in der internationalen Forschung gesehen. Und so gibt's immer wieder eben auch Rückgriffe der Kollegen aus aller Welt auf Forschungsergebnisse, die hier in Bilzingsleben erzielt wurden. Die, wenn wir mal direkt von unserer Urmenschenfundstelle als solcher hier weggehen, ist es aber generell so, dass gerade dieser der Raum des Thüringer Beckens übergreifend über die Hainleit, über die Finne hinüber in den Sachsen-Anhaltinischen Raum ein archäologisch ungeheuer reiches Gebiet ist. Auch ein Gebiet, in dem, wenn man sich die Jahrhunderttausende Kulturgeschichte hier anschaut, immer wieder große Kulturkreise aufeinanderstoßen, wo diese Kulturkreise sich gegenseitig befruchten, wo eher eigenständige Erzeugnisse kultureller Art entstehen. Also das ist eine Grenzregion, es ist eine Schmelztiegelregion und das führt zu einzigartigen Funden. Und es ist nicht weit von hier bis nach Nebra, es ist 11 Kilometer weiter haben wir das Fürstengrab von Leubing und jetzt die sensationellen Funde der Kollegen bei Hachelbich, die jetzt eben auch zeigen, dass selbst die römischen Legionen ein bisschen hervorgestoßen sind. Das unterstreicht das nur. Aber um es vielleicht mal mit blanker Statistik zu sagen, allein in der Gemarkung Bilzingsleben haben wir im Moment 73 archäologisch relevante Fundstellen, die uns bekannt sind, die streuen durch eigentlich die komplette Menschheitsgeschichte. Wir haben den Urmensch, wir haben den Neandertaler, wir haben die ersten modernen Menschen unseres Typus, die vor 30.000 Jahren mal hier in diese Region vorstoßen. Und so zieht sich das dann bis in die Völkerwanderungszeit.
Herr Brühe, vielen Dank für diese Informationen. Ich wünsche ganz viel Erfolg für die weiteren Tätigkeiten.
Herzlichen Dank.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Das Stadtgespräch neigt sich dem Ende zu. Wir haben uns heute beschäftigt mit den Ausgrabungen an der Ausgrabungsstätte Steinrinne Bilzingsleben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt neugierig geworden sind, um diesen Ort einmal aufzusuchen, kann ich Ihnen den nur empfehlen. Die Grabungsstätte ist dienstags von 9 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt also auch Führungen, die Dr. Brühe dort durchführt. Die Sammlungsschwerpunkte sind die Darstellung der historischen Entwicklung Thüringens von der Menschwerdung bis zum Mittelalter, altsteinzeitliche Funde aus Bilzingsleben und Ehringsdorf. Und wenn Sie auf dem Weg nach Bilzingsleben sind, über die A71, können Sie vielleicht an der Raststätte Leubinger Fürstenhügel einmal Halt machen und dort eine weitere historische Besonderheit Thüringens erleben. Dort gibt es einen Fürstenhügel, der 4000 Jahre alt ist, also so alt wie die Pyramiden in Ägypten. Und da gibt es jede Menge Erkenntnisse, die aufgearbeitet sind und auch an der Raststätte zu erleben sind. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.